Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber heute in folgender Besetzung.
Lothar Leuschen.
Uni Beizet.
Andreas Boller und als Gast.
Jörg Keller.
Ja, Jörg, es ist so, dass alle, die mitmachen wollen, erstmal 10 Fragen beantworten müssen. Der Lothar hat von den 10 5 richtig beantwortet, aber er darf trotzdem mal mitmachen, weil er der Chef ist.
Genau, das hat auch Vorteile manchmal.
Nee, die eine Frage wäre zum Beispiel, wer wird deutscher Meister und was, wie schneidet der WSV ab? Wie hast du das vor der Saison gedacht und wie denkst du es jetzt?
Also vor der Saison habe ich eigentlich so gedacht, wie es die letzten 10 Jahre war. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass der Xavi das Pferdchen durchs Ziel rein wird. Und beim WSV hoffe ich, wenn sie so weiterspielen wie die letzten 3-4 Spiele, dass sie dann da landen, wo sie jetzt stehen. Davon einen vernünftigen 2. Platz machen und dann mit dem Spirit in die nächste Saison gehen können.
Und damit bist du zufrieden?
Ja.
Mit dem 2. Platz?
Mit dem 2. Platz bin ich zufrieden, weil ich der Meinung bin, dass wir noch genug Hausaufgaben machen müssen, bevor wir uns den Kopf darüber zerbrechen, ob wir aufsteigen oder nicht. Das Umfeld ist mir alles zu brüchig, zu unkonstant und zu viel Unruhe teilweise drin. Und da bin ich der Meinung, ist die Basis nicht so, wie sie sein sollte, dass man vernünftig über einen Aufstieg nachdenken kann.
Aber nicht Drittliga tauglich.
Ja, hat er alles richtig gesagt, natürlich ganz genau. Am Ende ist es eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Du brauchst halt eine vernünftige Plattform, auf der du aufbauen kannst, die dann eben schwanken kann, man mit 150.000 und nicht gleich alle weinen, wenn das Geld mal fehlt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der, habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, dass der WSV in den vergangenen Jahren eigentlich sehr, also gerade in den vergangenen 2-3 Jahren, vielleicht auch 4 Jahren, eigentlich sehr ordentliche Arbeit geleistet hat. Brüchig ist immer, das hat man ja in allen Vereinen, wenn so ein bisschen mal der Wind von vorn kommt, dann kommen auch die Unken und Übelkrähen und stellen sich vorn hin und reden Zeug und so. Das ist immer so, aber ich finde, dass sich der WSV dieser Anwürfe gerade in den vergangenen Jahren wirklich vernünftig erwehrt hat und eigentlich ganz, finde, also wirklich sehr ordentlich in der Regionalliga dasteht. Kann ich nicht anders sagen.
Na, Andreas, du guckst mich so an, kann ich nur unterstreichen, beide. Ich habe das Gefühl, der Jörg hört unseren Podcast regelmäßig, weil die Dinge, die er gesagt hat...
Ja, da muss es ja tun.
Ja, genau. wenn es sportlich so wie läuft wie letzten Samstag, denke ich mal, dann kann man die Saison gut beenden und gleichzeitig auch die neue Saison in Angriff nehmen.
Ja, und man hat aber doch auch eine Menge Frust geschoben. Ich meine, wie ist denn die Stimmung? Du bist ja da, wo wir nicht sind, das ist die Nordkurve. Und da kann doch auch nicht sein, dass alle so, ich sag mal, alles geschluckt haben, die vielen Enttäuschungen zwischendurch in den Auswärtsspielen. Dann der Frust hat sich auch mal so ein bisschen entladen da im Spiel gegen Bocholt. Das war natürlich nicht so schön, aber du kriegst das ja hautnah mit. Wie ist denn die Stimmung in der Kurve? Also Hauptsache der WSV gewinnt 3-0 gegen Oberhausen, dann ist der Rest irgendwie egal oder also ich sag mal so, verdrängt man dann?
Es gibt, meiner Meinung nach, gibt es da 2 Lager. Einmal die, sag ich mal, in Klammern normalen Zuschauer.
Das sind die Mopper in der Supertat.
Und dann gibt es halt eben diese Ultraszene. Und was allerdings der Grund ist, warum ich mich gerne in die Nord stelle, weil ich Fußball hautnah miterleben will. Und das hat man halt eben da drüben, auf der Tribüne nicht so sehr. Und also bei den in Klammern normalen Zuschauern, sage ich jetzt mal, die nicht gerade so in der Ultraszene verankert sind, ist das eigentlich so, dass viele sagen, so wie es im Moment ist, ist es okay. Wir wollen natürlich logischerweise hoch. Das ist gut für Wuppertal, ist auch gut für den Verein. Aber auch die sehen eigentlich die Dinge, die ich eben angesprochen habe, dass das komplette Umfeld dafür noch nicht da ist. Und die sagen, wir haben Geduld, wir müssen weiterarbeiten, das ist der Weg der kleinen Schritte, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen da oben hin, das ist richtig, aber wir müssen gesund da oben hin und nicht hoch. Und dann bricht hinter uns alles zusammen. Und das ist das, was wir uns natürlich gar nicht erlauben können, weil ich der Meinung bin, dass wir danach gar nicht mehr auf die Füße kommen, weil dann werden wir keinen mehr finden, der uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt, weil man uns dann die Professionalität einfach absprechen wird.
Aber Geduld und Vernunft, das ist so das, was die Ultras auszeichnet weltweit, geil,
Lothar. Ja, aber das hat er gleich unterschieden. Es gibt halt die Ultras, von denen ich immer denke, die sind eigentlich gar nicht gar nicht für den Verein, sondern mehr für sich selbst. Die sind dann unterwegs. Wir haben das wieder erlebt, jetzt am vergangenen Wochenende haben sich irgendwo Fans, zufälligerweise Fans von Dortmund und Stuttgart getroffen und sich dann gegen auf die Glocke gehauen. Das hat mit dem Spiel als solches nichts zu tun, sondern das ist so eine Parallelwelt. Die könnten auch genauso gut für Hemtoch Herne sein oder Stutzen-Stürzelberg. Vollkommen egal. Die wollen einfach nur, also den Eindruck erwecken sie in allen Vereinen, auch in der Regionalliga natürlich. Die sind einfach für sich unterwegs und die muss man auch nicht so hofieren, ehrlich gesagt.
Aber Jörg, wir hatten uns vorher unterhalten, erzählt, am Wochenende waren sie besonders entspannt, die Fans.
Die waren sehr entspannt, ja. Also in 2-3 Reihen vor mir habe ich dann so süßlichen Geruch wahrgenommen und...
Irgendwann kann jeder, sag ich immer.
Hab dann auch so mich mal ein bisschen umgeguckt und...
Ja, war kein Kindergarten in der Nähe, gell?
Kein Kindergarten in der Nähe, waren zwar kleiner, ich sag mal immer, der kleine Ultranachwuchs war da mit den Fähnchen und so weiter, aber da wird dann auch keine Rücksicht drauf genommen, da werden sich die Joints gedreht und reingepfiffen und jetzt ist es ja legal.
Ich glaube, in Stadien weiß ich gar nicht, ob da in Stadien auch legal ist. Da bin ich nicht ganz so sicher.
Also WSV hat Hausrecht oder die Stadt, und die könnten es rein theoretisch, nichts.
Ich kann ja hier mal an dieser Stelle sagen, ich persönlich finde das total, also erstens finde ich die Legalisierung doof und zweitens, aber das ist das eine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das zweite ist mein persönlicher Geschmack, das stinkt wie verbrannte Socken, die 80 Jahre nicht gewaschen worden sind, ich finde das so ekelhaft, ich kann das, also wirklich, wenn jemand im Stadion, ich bin ja schon öfter mal in Gladbach, da war auch so ein Tünnes, der dann immer sich während des Spiels, wahrscheinlich kriegt er die Nachspielzeit schon gar nicht mehr mit, ist oft auch ganz gut. Und dann die ganze Kurve da beraucht. Es ist ekelhaft, tut mir leid.
Ohne Gras geht's nicht im Fußball. Ja, wie sind deine Erfahrungen? Ich meine jetzt den grünen Rasen. Gell?
Meine persönlichen
Erfahrungen? Nein, nein, nein. Nein, nur was so Fußball angeht, wie die Spieler
das sehen. Die Spiele von meiner her, ne?
Also es ist ja auch so, dass das für manche Spieler das so eine Sache ist, ob man sich dann halt eben irgendwann vor dem Spiel, nach dem Spiel, statt wie früher die Kästen Bier, die dann, das war ja auch nicht viel besser, sag ich mal, dass man in der Kabine schon mal den ersten Kasten Bier, das ging auch. Ja vielleicht noch, der zweite war, aber der dritte war das Problematische. Aber wie sieht das aus im Fußball? Gibt es da Erfahrungen, dass die Spieler dann auch jetzt so die Legalisierung halt eben so mitmachen?
Das weiß ich jetzt nicht, das ist ja noch ganz frisch, also kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich muss sagen, ich habe mal eine Mannschaft trainiert, relativ unterklassig, da waren ein paar Jungs dabei, die waren dem sehr angetan, aber natürlich während des Spiels, während des Trainings und so weiter spielt das keine Rolle, aber ich denke, diese Dinge müssen sich jetzt auch einfach so ein bisschen einspielen. Der eine mag es, der andere mag es nicht, aber ich finde so im Stadion, wenn Leute drumherum sind und andere sind dadurch so ein bisschen... finde ich, sollte man ein bisschen mehr Rücksicht da nehmen. Also auf der anderen Seite könnten diese Personen natürlich auch sagen, aber Alkohol ist ja anscheinend in Ordnung und viele vergleichen das ja damit, aber ich meine, ich arbeite in der Gastronomie, wir hatten letztens einen Kunden, der hat gefragt, ob der sich auf der Terrasse, weil das ja jetzt erlaubt ist, so eine Tüte rauchen darf und wir haben es verneint, weil wir das im Moment noch nicht wollen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal kommt, aber keine Ahnung, also...
Erstmal kein Thema. Aber familienfreundlich heißt ja auch, du als Fan, dass man die Karten bezahlen kann. Also ich sag mal, Regionalliga, ich glaube, Sitzplatz, da geht man in Richtung, wenn man mit 2-3 Leuten, dann geht es an die 100 Euro.
Ja. Also Sitzplatz bei uns kostet jetzt da 13 Euro.
Ja, ne? Ich zahle, ich bin ja schon etwas älter, deswegen kaufe ich mir Tribünenkarten und die kosten 21 Euro.
Ja, das stimmt. 21 Euro.
Das ist schon ordentlich. Ja, das stimmt, das ist wirklich ordentlich.
Ist das vielleicht der falsche Weg, dass man sagt,
du hast ja nein, also ich finde, wenn du ein wertiges Produkt anbieten willst, dann ist es eben dann, also wenn es den Preis wert ist, dann am Samstag war das der Fall, ich glaube, da sind wir einer Meinung, das Spiel vom WSV war, reden vielleicht gleich noch intensiver drüber, aus meiner Sicht völlig souverän, total dominant, vernünftig gespielt. Ich glaube, Oberhausen hatte mal 2-3 halbe Stolperchancen so und ansonsten hatte der WSV das Spiel im Griff. Das war wirklich gute Unterhaltung, die schon so dominant war, dass es fast schon langweilig wurde, ehrlich gesagt. Aber das ist auch seinen Preis wert. Das ist schon okay. Ich will nur mal zum Vergleich sagen, was ich eben unterpreisig finde, ist, heute, Montag zeichnen wir auf, morgen Abend spielt die Fußballnationalmannschaft der Frauen in Aachen, vielleicht falsch hin, ich weiß noch nicht ganz genau, gegen Island. Da kriegt man Jugendkarten für 8 Euro und Erwachsenenkarten für 15. Das finde ich ehrlich gesagt eine Unverschämtheit. Das ist nämlich Profifußball, der da angeboten wird, auf wirklich hohem Niveau mittlerweile. Die spielen echt gut Fußball. Also jetzt, ne, im Frauenvergleich wirklich gut Fußball. Es geht auch um was, so. Und dann verkaufe ich da die Karten für 15 Euro oder ne, damit da überhaupt Leute hingehen, damit das Stadion, das haben sie bisher 13.000 Karten verkauft, da gehen 27.000 rein, wir waren ja mal da.
Der Jörg auch, der
war
auch.
Ja, das finde ich, ganz ehrlich, das finde ich zu billig. Das geht nicht. Du kannst doch so einen Sport nicht verhökern. Das ist doch Leistungssport. Finde ich.
Geld ist Geld.
Aber 15 Euro. Ja, aber geh mal in Köln ins Kino, deiner Lieblingsstadt, ja, aber der so ein.
Genau.
So. Absteiger bist. Geh mal in Köln ins Kino, da gehst du mit drei Leuten,
da bist du 150 Euro los. Wird ja? da gezeigt. Aber Lothar, nochmal, die wollen auch fürs Fernsehen eine Kulisse haben.
Ja.
Also da und wenn irgendwann mal das Stadion voll ist, dann gehen die Preise hoch wahrscheinlich.
Möglich ist. Also ich finde es, so wie der Lothar das sagt, sehe ich genauso. Das Traurige daran ist halt eben, dass man den Leuten am Fernsehen dann mehr oder weniger was vormacht, dadurch, dass die Karten subventioniert werden, durch niedrige Preise eben und das Stadion voll ist und alle meinen, boah, guck mal, wie viele Zuschauer die haben. Und wenn die Realität dann so aussieht, dass wenn man hergeht und sagt, man guckt jetzt mal dahinter diesen Vorhang und sieht, dass dann so eine Karte für 8 oder 15 Euro bei einer Nationalmannschaft ist ein Witz.
Ich sehe da schon einen Zusammenhang, zum Beispiel, wenn das Spiel wird ja bestimmt auch wieder übertragen oder gezeigt.
Ja,
oder
ja.
Und die Legitimation für das Fernsehen, wenn du ein leeres Stadion zeigst.
Andreas, dann sind wir doch beim DFB ist vielleicht eine Ausnahme, weiß ich jetzt nicht genau, aber bei jedem Fußballverein, wir führen gerade, dank der Ultras, Debatten, können wir Investoren nutzen oder können wir das nicht? Wenn wir sie nicht nutzen, müssen wir da vernünftige Preise haben. Wenn wir sie nutzen, dann das geht ja alles gar nicht zusammen. Du willst preisgünstige Karten haben einerseits, andererseits willst du aber gar keinen, der dir Geld gibt. Weil du denkst, oh Geld von denen, von den Brauseverkäufern oder von wem oder Chauffeur Rheinmetall würde den 1. FC Köln sponsern. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja?
Nee, würde auch nicht so ganz passen. Aber zum Beispiel Vorwerk,
Trikotsponsor
von der Damen. Ja, ist doch. Und bei dem künftigen deutschen Meister ist auch ein Wuppertaler Unternehmen.
Das ist doch nicht schlimm.
Nee, ich finde das nur bemerkenswert, dass dann, jetzt sind wir wieder beim WSV, dass dann außer MK, dass außer Friedhelm Ruhr
und Mäzen. Ja, aber das liegt einfach daran, dass wir hier von der Regionalliga sprechen, die eine ganz andere Breitenwirkung hat. Die Leute von Vorwerk, die sind ja nicht dumm. Die machen das doch nicht, weil sie Bayer Leverkusen lieben oder die Nationalspielerin alle herzen wollen. Die machen das, weil sie Verbreitung brauchen. Die brauchen halt Werbung, die brauchen Marketing, die brauchen Sichtbarkeit im Markt, damit sie ihre Werbeblock wirklich guten, Werbe am Ende leider auch teuren Geräte verkaufen können. Das ist halt so, dafür muss es halt so, und für die ist das doch am Ende ein Geschäft.
Ein Geschäft,
ja. Die geben halt meinetwegen bei Leverkusen 6 Millionen Euro im Jahr. Wenn die dafür aber 150.000 Thermomix mehr verkaufen, dann sind die vollkommen saniert. Ja.
Aber woran liegt es, dass beim WSV halt, du bist seit wann WSV-Fan und was sind so die schlimmsten Sünden in den letzten Jahrzehnten? Oder die Dinge, die verhindern, dass eben halt eben bei mir ja beim WSV auf der Brust ist?
Die fehlende Kontinuität und Ruhe im Umfeld. Das ist dieses ewige Auf und Ab. Und die Leute, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt von Barmenia spricht oder von Vorwerk spricht und so weiter, die brauchen ein positives Image. Die können sich das nicht erlauben, dieses ewige Auf und Ab, und dann sind sie mal da, dann zeigen sie Werbung, dann zeigen sie Wirkung und auf einmal knallt das hinten wieder und dann bricht das alles wieder zusammen. Das sind bei solchen Unternehmen, die so weltweit aufgestellt sind, sagen wir, geht das nicht, das funktioniert nicht. Und wenn man sich so einen MK anguckt, so einen Runge, der in der Automobilindustrie und Automatisierung gut weit vorne ist, ja, aber das ist auch ein anderes Publikum, wo dieser Name MK auftaucht. Das ist jetzt nicht in der Lebensversicherung, die in jedem Kreis hochgeht oder eine was weiß ich,
Gesundheitskasse
oder so. Ja, genau. Und das ist halt eben.
Ich glaube, dass so ein WSV, wie viele andere Regionalligisten das auch tun müssten und so. Ich glaube, dass auch da, wie du richtig sagst, ist glaube ich, der Weg der kleinen Schritte. Ja. Ich wäre zum Beispiel froh, wenn der WSV es schaffen könnte im Bergischen Land, sagen wir mal, 1.000 kleine mittelständische Betriebe geben im Jahr 1.000 Euro, was ungefähr 90 Euro im Monat sind. Und dann hat der WSV schon mal 1 Million Euro, mit denen er was machen kann. Kleine Schritte, die Verantwortung verteilen auf alle Schultern, alle gehen mit. Das kann man schon tun. Und das, was der Jörg sagt, ist ja auch richtig. Ich glaube, dass diese Stadt Wuppertal, ich bin ja ein leidenschaftlicher Zugereister, so einen Drittligisten gut brauchen könnte. Die dritte Liga ist eine Superliga geworden mittlerweile, wenn man mal von den ganzen Zweitvertretungen absieht, sind aber gar nicht so viele. Sonst ist das eine sehr, sehr starke Liga mit sehr, sehr gutem Fußball, mit sehr, sehr guten Namen. Und das wäre Wuppertal und auch dem WSV sehr angemessen, finde ich.
Aber Jörg, wie hast du es denn durchgehalten, die ganzen Tiefen, die du gerade beschrieben hast? Also irgendwann kommt ja der Punkt, da sagt man, bist du zwischendurch mal ausgestiegen?
Zwischendurch mal ausgestiegen, weil mir das einfach zu
anstrengend
war. Das war so in den 80er Jahre.
Das liegt ja auch schon ein bisschen zurück.
Wo, ja.
Das war die RWFK-Zeit.
Ja, genau.
Oberliga Nordrhein. Ja.
Also ich habe sehr, sehr schöne Zeiten mit WSV erlebt, den Aufstieg und so weiter. Und das hat alles riesen Spaß gemacht. Nur danach kam ein richtiges Loch. Und von daher war das nichts, wo man sagen könnte, oh ja, am Samstag freue ich mich drauf, wieder ins Stadion zu gehen, weil das waren Hauen und Stechen und das Ganze drumherum.
Weil allein das, ich war jetzt am Samstag wieder da, allein das Stadion ist ja schon hingehen wert. Das ist ja
immer ja, war aber damals.
Gerade wenn die Sonne reinscheint, ist das ja ein wunderbares Stadion.
So, ja, ja. Tolles Stadion. Super. Mittlerweile, wenn die Gegend gerade ein bisschen noch was gemacht hat. Aber du hast noch die Holztribüne erlebt, wahrscheinlich, die auch. Zeit. Und da hinten die Grabsteine auf der Gegend.
Ich bin auch beim Polizeisportfest im Stadion gewesen, beim Steherrennen und alles. Das habe ich alles mitgemacht. Und das war ein schönes Stadion und ist auch heute noch ein schönes Stadion. Und müsste halt eben nur, wie gesagt, was du gerade angesprochen hast, die Gegend gerade da oben, das ist dann, finde ich immer so traurig, dass das alles so lange liegen geblieben ist, bis das kaputt ist, dass man das nur noch abreißen kann und wieder neu bauen kann, was Neidengeld kostet. Und diese Pflege dann, diese Instandhaltung und Wartungsarbeiten, dass das nicht regelmäßig da gemacht wird und ordentlich gemacht wird, das ist ja nur Geld, was da investiert worden ist, und da versucht man, jeder versucht, den Geldwert zu erhalten, und das verstehe ich dann nicht, dass da irgendwie, ich weiß nicht, ob das da mit Personalmangel oder Management zu tun hat
Das hat immer viel mit den Investitionskosten zu tun, wenn die Investitionskosten werden am Anfang runtergerechnet, man rechnet halt die Unterhaltung nicht mit ein, damit überhaupt jemand den Finger hebt für die Investition, das ist aber, am Ende tagt man die Dinger dann dreimal, erleben wir in allen Städten, auch in Wuppertal, jeden Tag aufs Neue. Wie du sagst, ist genau richtig. Willst du Oberbürgermeister werden?
Brauchen wir einen.
Keine Ambition.
Weiß ich jetzt nicht so genau.
Ja, irgendwann gibt's
lieber Fußball, keine Politik. Aber, was euch Fans dann auch, das kriegen wir ja als Journalisten weniger mit. Wir sind dann meistens eine Stunde vorm Spiel da und müssen schon gucken, dass wir uns vorbereiten auf das Spiel und die Aufstellungen kriegen und all das Mögliche, einen Live-Ticker laufen lassen. Aber was euch Fans ja nervt, ist, wenn mehr als 2000 Zuschauer kommen, bricht ja auch immer mal die Infrastruktur zusammen. Dann sind dann die Einlasskontrollen werden ein Problem, da gibt es Schlangen. Und was sagst du dazu? Jetzt am Wochenende, wie ist es da gelaufen? Super. Waren da mehr Leute als erwartet?
Ich glaube, 3.200 waren jetzt da.
3.391.
Oder 3.4 sogar. Und ich bin 5 Minuten vor der Halbzeit hochgegangen, um für mich und meine Tochter noch was Kaltes zu kriegen. Und habe dann da, ich glaube, 20 Minuten gestanden. Und die Schlange wurde immer noch nicht kürzer. Habe mich dann auf die gegenüberliegende Seite, weil die Schlangen haben sich gegeneinander gekreuzt. Der vom rechten Stand ging rüber zum linken, die vom linken rüber zum rechten. Man hat sich in der Schlange gegeneinander mehr oder weniger ausgetauscht, über den Frust geschoben, warum da nicht vorangeht. Ach, du stehst jetzt immer noch hier, guck mal auf die Uhr.
Und das Spiel läuft.
Das Spiel läuft gleich weiter. Und ich sag mal, wenn man sich hätte nicht verabschiedet da und hat gesagt, nee, das Spiel ist mir wichtiger, dann hätte es bestimmt 20, 30 Minuten gedauert, bis dass man dann...
Man muss seine Tochter mal verdursten lassen.
Ja, ich habe schon eine SMS gekriegt. Papa, alles okay, bist du noch da?
Wie kann man sowas planen, dass man dazu was mal besser läuft? Weil irgendwo gehört ja so eine Bratwurst und ein Bier für viele dazu. Also das ist kein Spiel ohne.
Also, dass das nicht so einfach ist, das glaube ich. Aber es war eigentlich relativ klar, dass das Wetter schön wird. Es war klar, wer der Gegner sein wird.
Das war Zufall, dass die Sonne geschienen hat.
Eigentlich müsste doch möglich sein, dass...
Aber da muss man doch sagen, das ist doch in jedem Stadion dasselbe. Ich erzähle es ja hier immer wieder gerne und aus der Überzeugung, wenn ich im Borussia-Park bin, und da gehört natürlich auch die Stadionwurst dazu, das ist einfach das Ritual, da stehst du da halt 20 Minuten, 25 Minuten, das ist einfach so. Da kommen viele Menschen zusammen, in Gladbach sind es eben meinetwegen mal 50.000 oder so, ja, und dann haben die dann natürlich die Logistik auch für 50.000, aber die reicht natürlich nicht, damit jeder da in 2 Minuten bedient wird. Das ist halt nicht McDonald's.
In 2 Minuten nicht, aber ein bisschen schneller.
Aber ich sag mal, das ist ja auch ein Punkt, warum die Leute dann sagen, wenn die das nicht langsam mal auf die Kette kriegen, das macht keinen Spaß, wenn du dann da dir die Füße platt stehst und das Spiel verpasst, weil du nichts zu trinken oder zu essen kriegst. Das ist schon ein Punkt, wo ich sage, da musst du haben sie ja schon früher gemacht, dass sie durch die Tribüne gegangen sind mit so einer Zapfanlage hinten am Rücken und haben dann das Bier da verkauft.
Das könnte man natürlich machen.
Also da müsste meiner Meinung nach zumindest mal so einen Notfallplan, wenn dann auf einmal dann, ach du liebe Zeit, jetzt sind ja doch über 3000, da müssen wir irgendwie reagieren können, ne? Aber
ja, im nächsten Jahr sieht es ja aus, dass wir einen Aachen weniger haben in der Liga, aber dafür ein MSV Duisburg dazukommt. Was sind so deine Lieblingsspieler oder was sind so deine Spieler, auf die du bauen würdest für nächstes Jahr? Also es sind ja schon einige, die Vertrag verlängert haben.
Soweit ich weiß, haben 11 Mann noch einen Vertrag, ne?
Ja, und wie würdest du die ergänzen, sag ich mal?
Also ich sag mal, wenn die 11 da bleiben, die den Vertrag haben und wir die auch halten können, was ja noch nicht so hundertprozentig feststeht, dann bin ich der Meinung, haben wir mit denen schon eine gute Mannschaft am Platz. Die Belastung wird dann eine Geschichte sein, aber wir spielen halt eben nur in Klammern die Regionalliga. Und von daher, ich sag mal, wenn wir ein bisschen Glück haben mit der Verletzungspause und die Verletzungen und so weiter, dann sollten wir da eigentlich ein vernünftiges Fundament haben, wo wir gut mit arbeiten können. Und wenn die Verletzten, wie jetzt am Wochenende hat der Kevin Pütlich auch wieder mitgespielt, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil der meiner Meinung nach einfach für mich da sein muss in der Verteidigung. Und dann bin ich eigentlich der Meinung, dass wir da ein vernünftiges Paket haben, wo wir mit...
Welchen Spielertyp würdest du dir noch wünschen in der Mannschaft? Harry Kane zum Beispiel?
Um Gottes Willen.
Nee, ich meine nur jetzt mal...
Da hat man keinen Bock
mehr. Was für ein Typ irgendwie, der da rein noch fehlt oder fehlt gar nichts?
Also ich bin der Meinung, wir sind eigentlich gut besetzt auf den Positionen. Und es ist, wie gesagt, ja auch abhängig vom Etat, den wir nachher haben, was wir uns überhaupt erlauben können. Und was reinpasst, ich traue dem Gaetano Manno dazu, dass er die richtigen Gespräche da führt und dass wir auch, ich weiß, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der ist gerade im Moment verletzt, der ist aber neu dazugekommen und hat aber direkt eingeschlagen.
Gerkens,
genau. Also da muss ich sagen, der hat mir unheimlich gut gefallen.
Im ersten Spiel, als er eingewechselt worden ist. Ne?
Ja, also der hat ja direkt Wirbel gemacht ohne Ende. Wie er mir Samstag wieder sehr, sehr gut gefallen hat, der reingekommen ist, der Hüseyin Bulut.
Ja.
Also stimmt, wenn der auf dem Platz rauf, dann ist dann hinten, als ob der Rasen aufgefurcht wird, da ist nur noch Bewegung drin. Also der hat dem Spiel sehr, sehr gut getan. Also so Spielertypen, die wirklich nach vorne gehen und Gas geben, das ist für mich eigentlich das, was wir im Mittelfeld auch brauchen, wo die Ideen auch rauskommen müssen, um die Leute dann einzusetzen, wie so ein Kevin Hagemann und so weiter. Das ist.
Ich glaube, Bulut gehört zu denen, die keinen Vertrag haben, meine ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist zum Beispiel so eine Personale. Ich halte auch viel von ihm, muss ich sagen. Spiele, die er gemacht hat, hat er ja immer meiner Meinung nach gut gespielt, hat viel Tempo, hat Tore vorbereitet, hat selbst Tore geschossen. Wenn es so sein sollte, dass er zum Beispiel jetzt noch keinen neuen Vertrag hat, wird es langsam Zeit, finde ich. Ne? Also da ist natürlich auch Manno abhängig davon, was hat er zur Verfügung. Aber in dem Atemzug würde ich noch zum Beispiel auch Matt Götzkan nennen, hatte ich letzte Woche auch gesagt. Ich finde, den Jungen muss man irgendwie versuchen zu halten, wenn er nicht schon längst irgendwie vielleicht...
Linksfuß,
linker Verteidiger,
geht auch mal kann auch
Innenverteidiger spielen.
Vielleicht hat die Fortuna wieder Interesse.
Ja, wer weiß. Oder Lukas Demming hatten wir vor kurzem hier zu Gast, ist auch einer von denen, dessen Vertrag ausläuft. Wäre schon ganz gut, wenn... Aber vielleicht sind ja solche Siege wie am Samstag führen dazu, dass man sich da intern so einen Ruck gibt, vielleicht Friedhelm auch nochmal und dass man die Dinge optimistisch sieht und neuen Anlauf nimmt. Das wäre wirklich schön.
Wir müssen auf alle Fälle dranbleiben. Der Günther Hieger hat mir erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob ich aus dem Nähkästchen plaudere, der Bulut hätte eigentlich spielen sollen, aber er war wohl krank und ist vom Trainer gefragt worden, kannst du spielen?
Ja, Palatan hat ihn gefragt und er hat gesagt, er wäre noch nicht für die kompletten 90 Minuten bereit, er wäre gerne eine zweite Halbzeit, eine Halbzeit spielen.
Und ist ja aufgegangen, die Geschichte.
Ist voll aufgegangen.
Dafür hat dann, glaube ich, Demming ist dann reingerutscht in die Mannschaft. Ne? Also,
hat offensiv gespielt.
Hat auch ein Tor vorbereitet.
Ist nicht seine Position.
Ja, der hat dann die rechte Seite so ein bisschen mehr gespielt. Saric ist dann innen geblieben, glaube ich, in dem Dreier-Mittelfeld. Saric hat ein sehr gutes Spiel gemacht.
Absolut. Fand
ich. Da bei dem Jungen sieht man halt, wenn der Spiellaune hat, wenn er Selbstbewusstsein hat, dann ist er da. Er muss es halt nur hinkriegen in Spielen, wo es dann ein bisschen enger wird, wo es hart auf hart zugeht, dass er dann auch die Akzente setzen kann.
Ich vergleiche den immer so ein bisschen mit dem Leroy Sané.
Ja.
Das sind so prima.
Vom Wesen her vielleicht ähnlich, ja.
Ja.
Das ist ein Lustfußballer.
Ja, die müssen das Spiel haben.
Du brauchst auch die dann irgendwie ein paar ungewöhnliche, der hat am Samstag viele gute Szenen gehabt, sehr ungewöhnliche Dinge getan, viel Tempo. Das war wirklich gut. Muss man auch haben, finde ich.
Ja.
So, am Samstag war es mal eine glückliche Mischung zwischen den Leuten, die Fußball gearbeitet haben, hinten als weggeräumt haben und den Leuten, die Fußball spielen wollten. Hagemann auch wieder, muss ich echt sagen, für die Regionalliga ist echt eine Augenweide. Ja, das ist einfach toll, was er spielt.
Der ist irre, der Typ.
Er rennt wie ein, und er spielt und er hat eine Technik, das ist schon wirklich total schön anzusehen. Und da war es auch insgesamt, es war wirklich, also sonst ist er ja schon mal weit weg von den anderen so ein bisschen, nur diesmal war er nicht ganz weit weg, weil die anderen auch gut waren. Es war wirklich ein gutes, wie, souveränes, total bombensicheres Spiel.
Bis auf die ersten 20 Minuten.
Ja, ja, genau.
Was, finde ich, auch hervorzuheben ist, unabhängig von einzelnen Spielern, dass man zu Null spielt.
Ja.
Also letzte Woche zu Null, jetzt zu Null. Und Das ist ja zum Beispiel eine Geschichte gewesen, die erst am Padlatan in der Winterpause angehen wollte. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat auch gefruchtet, was auch immer da gemacht worden ist. Man steht insgesamt defensiv besser, man lässt weniger Torschancen zu. Wenn mal was kommt, gibt es halt den einen oder anderen Abwehrspieler vielleicht, der klären kann. Oder der Torwart macht auch einen guten Eindruck.
Ja, sehr sicheren Eindruck.
Macht auf jeden Fall einen ruhigen Eindruck. Also was das angeht.
Also das war am Samstag jetzt nicht irgendwer, es war Rutgers Oberhausen. Ja, und da sind auch ein paar Leute drin, die Fußball spielen können. Ja. Ich kann mir die Namen natürlich nicht merken, auf der rechten Seite hatten die ja so einen jungen Spieler.
Donko.
Der sieht aus wie 16, hat die in den ersten 20 Minuten wirklich mal ein bisschen schwindelig gespielt. Das war wirklich stark. Der hat jetzt nicht so viele tolle Torschossen, aber das war schon bemerkenswert. Also es war jetzt nicht irgendwer, gegen den WSV da gespielt hat, sondern eine gestandene Viertligamannschaft. Und das war trotzdem sehr souverän. Und dann war wirklich super, muss man einfach mal sagen.
Ja, und trotzdem ist der WSV Zweiter, weil Aachen halt eben auch die schweren Spiele gewinnt. Aber die Frage, warum man eben dann nicht ganz oben gelandet ist. Ich meine, jetzt kommt wieder ein gewagter Vergleich, aber warum ist Bayern nicht Meister geworden? Weil sie genauso Spiele wie in Heidenheim verlieren. Also dieses wir führen 2-0 und dann macht jeder 10% weniger und das reicht einfach nicht. Das hat auch beim WSV oft nicht gereicht. Also diese 10% weniger von jedem Spieler, das sind Nuancen manchmal nur, wie man ein Spiel aus der Hand gibt und wie man halt eben als WSV in Wiedenbrück dann unter die Räder kommt. Das sind Kleinigkeiten, das sind Fehler vor allem. Ja, und dann geht's bergab. Und
das sind die berühmten 20 Minuten, die ich immer meine. Wenn der WSV anfängt zu spielen, wenn du die 20 Minuten ohne Gegentor überstanden hast, dann kannst du davon ausgehen, das kann was werden. Aber wenn die sich in der ersten 20 Minuten was einfangen, dann...
Die haben den Aufstieg, wenn man den hätte erreichen können, das haben wir ja selbst ja auch schon ein paar Mal gesagt, gegen Mannschaften verspielt er tatsächlich jetzt Wiedenbrück nicht, weil die gerade in der Rückrunde sehr, sehr stabil sind und auch eine gute Mannschaft anscheinend haben. Aber Lippstadt und andere, Regberg und so, das sind alles super nette Leute, aber da darfst du einfach keine Punkte liegen lassen. Wenn du aufsteigen willst, musst du die halt gewinnen. Und da hat es dann ein bisschen gefehlt. Mal war es Pech, vielleicht war es auch mal zwischendurch eine kleine Mentalitätsdelle, das weiß man immer nicht. Aber hinterher fehlen halt 11 Punkte, die Aachen jetzt besser ist. So, und Aachen war jetzt, wir haben das erste Spiel ja gesehen, als wir da selbst da waren, das war auch keine Übermannschaft. Da hat der WSV mit ein bisschen Glück auch gewonnen, mit 3-2, wenn ich recht entsinne. So, und also das war halt möglich. Und wie gesagt, das ist halt ein bisschen schade jetzt. Nichtsdestoweniger, wenn der WSV am Ende der Saison Zweiter wird, dann sind die vergangenen drei Spielzeiten auf Platz 3, 2-2 geendet. Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht.
Aber trotzdem, die Kleinen oder die keinen Namen haben, meinst du, das spielt nicht doch eine Rolle? Also Heidenheim hört sich halt eben anders an als Dortmund. Ja, obwohl die Bayern haben ja gegen beide verloren. Aber für den WSV hört sich halt Rot-Weiß Oberhausen, das ist eine ganz andere Geschichte. Da habe ich nie Angst, dass die da irgendwie eine schwache Leistung bringen oder gegen Aachen. Aber ja, Aalen und Lippstadt hört sich halt eben anders an. Und vielleicht haben die Spieler es dann doch irgendwie erst spät kapiert.
Ich finde, wenn man dann irgendwann mal eine Analyse der Saison macht, dann wird man diese Dinge erkennen, wenn man sie sowieso nicht schon erkannt hat. Also ich würde mich da im Lothar anschließen. Wenn der WSV am Ende Zweiter werden sollte, dann ist das völlig in Ordnung. Aber es wäre mehr möglich gewesen. Absolut, und da ist eindeutig, sehe ich auch diese Spiele gegen die sogenannten Kleinen. Die haben nochmal eine andere Schwierigkeit als zu Hause gegen Oberhausen, sage ich mal. Aber wenn du nicht in der Lage bist, die meisten dieser Spiele für dich zu entscheiden, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, irgendwas hat da gefehlt, um am Ende ganz oben zu landen. Und das hat Gründe, vielleicht hat das ein bisschen mit der Mentalität zu tun.
Weiß ich, weil es eine Spekulation ist, kann ich ja nicht wissen.
Ja, also man sagt das ja immer so, Spieler ärgern sich immer darüber oder verantwortlich, aber ich finde, irgendwo ist da auch ein bisschen Wahrheit mit dabei.
Ja, aber es kann einfach auch sein, dass du hast einen Kader, und das haben wir am Samstag ja gesehen, der Wuppertaler Sportverein hat einen Kader, der sehr gut Fußball spielen kann, also spielen kann. Wenn die einen schönen Platz haben, dann läuft der Ball flach und schnell und es gibt auch die richtige Passschärfe, alles, was man so braucht, glaube ich. So, und dann kommt jetzt eine Mannschaft, dass wenn du spielen kannst und eine Mannschaft spielt mit, die ist auch ein bisschen offener wie jetzt Oberhausen, dann sieht das Spiel ja auch gut aus. Ist auch ein bisschen einfacher vielleicht. Dann spielst du gegen Mannschaften, die jetzt jeden Punkt brauchen. Dann stehen plötzlich dann zwei Fünferketten vor dem 16er. Und dann ist es gar keine Frage von Mentalität, sondern es ist eine Frage von Spielidee vielleicht. Habe ich dann die richtigen Strategien mir überlegt, wie ich dann die auseinanderspielen kann. Wenn die einfach sich an den Fünfer stellen und sich nicht auseinanderspielen lassen, kannst du schießen, was du willst, nur kein Tor. Das passiert halt leider. Ja. Und andere Mannschaften haben vielleicht das Glück gehabt oder da ein bisschen mehr Fähigkeiten gehabt. Ich bin immer, wie gesagt, es kann immer auch eine Frage von, also so mal so subtil, so Mentalität sein. Ich gehe immer davon aus, dass Spieler die allermeisten auf den Platz gehen, um gewinnen zu wollen.
Ja, das auf jeden Fall, nur die Häufigkeit dieser Spiele. Also ich gebe dir recht, natürlich ist das nicht einfach, gegen Mannschaften auswärts auf schlechten Plätzen zu spielen, wenn die auch ultra defensiv spielen. Nur das darf dir halt nicht zu oft ja, passieren.
Dass das mal passieren kann,
ist völlig in Ordnung. Ja. Und da finde ich, da muss man ganz ehrlich sagen, die Häufigkeit dieser Ergebnisse hat dann dazu geführt, dass du dann halt ganz oben keine Chance hast.
Aber da muss man auch dazu sagen, beim Thema Mentalität, aus so einer schwachen Phase oder aus solchen ärgerlichen Ereignissen ist der WSV, hat sich die Mannschaft auch zurückgekämpft und hat jetzt in der
keine
wirklich
Frage.
Ordentlich ja. gepunktet. So, wir dürfen mal nicht vergessen, der WSV hat den stärksten Angriff in der Liga mit 60 Toren. Gut, jetzt nicht gerade die beste Abwehr, das ist ein bisschen das Problem. Ja, so, also da ist ja auch was drin. Insofern finde ich, die Perspektive muss ganz klar sein, ja, irgendwann einmal muss der Wuppertaler Sportverein in der dritten Liga spielen. Aber das heißt ja nicht, dass man die Gegenwart dann sozusagen negiert. Es ist alles andere als ein Misserfolg. Es ist ärgerlich, aber es ist alles andere als ein Misserfolg.
Also ich würde sogar sagen, es gibt Stand jetzt mehr Positives als Negatives.
Das wollte ich damit sagen.
Also ich wollte das jetzt gar nicht irgendwie alles irgendwie
in Schutt
und Asche reden, nur das ist eine ordentliche Saison. Die Spiele machen Spaß zu gucken, definitiv die meisten Spiele auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch kritisch sein, das gehört auch mit dazu.
Ja, da müssen die auch sein, nochmal, natürlich muss das Ziel vom Wuppertaler Sportverein sein, in der dritten Liga zu spielen. Das ist einfach so, weil das muss mit dem Selbstverständnis des Vereins zu tun haben, mit seiner Historie, die er hat, mit den Möglichkeiten, die es in diesem bergischen Land eigentlich geben muss, dass man einen Profifußballverein mit einem Etat, vielleicht brauchen die 6 Millionen im Jahr, in der dritten Liga etabliert und halten kann. Und dann vielleicht mal irgendwann in die zweite, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man in so einer dritten Liga, die bundesweit Bedeutung hat, die bundesweit auch angesehen ist und in der wirklich viele, viele interessante Mannschaften spielen, mit denen man sich damit messen kann. Das hat der Jörg richtig gesagt, das ist nicht nur gut für diesen Verein, sondern es wäre auch gut für diese ganze Region, für Wuppertal und darüber hinaus. Deswegen sollten sich mal ein paar Leute überlegen, ob das nicht mal eine Gemeinschaftsaufgabe sein könnte, dass wir in diesem bergischen Land mal gucken, dass wir Spitzensport fördern, nicht nur im Handball, da sollten wir auch mal schön die Daumen drücken, dass das noch klappt, sondern eben auch in anderen Sportarten, weil das zur Lebensqualität beiträgt, das ist gar nicht so übel.
Leverkusen zählt sich zum bergischen Land.
Ich aber nicht. Ich zähle dich.
Ja, du mit deinem Leverkusen.
So, echt. Nee, dann Quatsch, aber die haben noch gesagt,
die gehören ja auch zum
bergischen Land.
Ja, klar, also was die Einordnung angeht, ist das bergisches Land, aber es ist uns doch sehr fern. So da,
ja,
da haben wir nichts. Wenn es nur 20 Kilometer sind. Jörg, so ein souverän geführter viertes Spiel, hast du da Zeit, dass du zwischendurch mal im Live-Ticker die Bundesliga-Ergebnisse guckst, oder interessiert dich das nicht so? Hast du einen Verein in der Bundesliga, der irgendwie den...
Ich habe mich mal für Dortmund interessiert.
Ah, das lässt man besser sein.
Ja, aber das ist, ich sag mal, mittlerweile... Nicht mehr. Ich habe keinen speziellen Verein in der Bundesliga. Ich gucke gerne Fußball, gucke mir auch viele Spiele an.
Also wenn du mal einen Hafen brauchst, ich kann was für dich tun.
Ja.
Lothar, hast du auf dem Live-Ticket geguckt zwischendurch?
Ja. Am Samstag, oder?
Samstag, ja. Du saß ja im Stadion, Lothar. Ja,
ich gucke da doch, guck mal zwischendurch mal drauf. Ich gucke auch bei der Regionalliga. Ich habe ja immer noch gehofft, dass Wegberg dann doch noch den Unentschieden schafft. Mindestens 1-2 geworden.
Meine letzte Hoffnung, ehrlich gesagt. Letzte Woche habe ich ja gesagt, zum Gratulieren ist noch zu früh.
Ich habe in der Bundesliga und habe dann noch das mit dem FC Bayern natürlich verfolgt. Wobei natürlich jetzt da auch ich verstehe auch die ganze Diskussion jetzt nicht. Die waren jetzt 11 Mal hintereinander Deutscher Meister. Es kommt so eine Grottensaison und dann ist es gleich in München, ist wieder, als ging jetzt die Welt unter.
Also das wundert mich auch immer,
entspannt euch da mal.
Wenn die mal verlieren, dann denkst du wirklich, die Welt geht unter.
Das kann ja auch nicht. Ich gönne den Bayern auch die Meisterschaft, wenn sie besser sind. Und diesmal sind die Leverkusen noch nicht nur 16 Punkte besser, sondern 60 Punkte besser in Wahrheit, weil die einfach
mal
Fußball spielen.
Reden wir nächstes Jahr darüber, dass wir uns freuen, dass Leverkusen endlich mal verliert, weil das ja so langweilig ist.
Ja, aber die spielen doch gut Fußball. Das ist ja kein Zufall, dass die dauernd gewinnen. Die gewinnen, weil die wirklich gut Fußball spielen. Die haben, was ja überhaupt noch nie vorgekommen ist, zumindest solange ich Fußball gucke, die haben ja gar keine Delle. Ja, selbst wenn die mal nicht 105% spielen, was sie meistens tun, sondern nur 99, dann machen sie halt in der Nachspielzeit noch 2 Tore, weil die einfach gut Fußball spielen. Das muss man ja mal neidlos
anerkennen. Bei denen passt einfach die Saison anscheinend alles zusammen. Die spielen gut und sind verdient da oben und haben auch in einigen Spielen das Glück gehabt, dass sie noch gedreht
haben. Die werden ein sehr souveräner, ein sehr würdiger deutscher Meister sein. Von den vielen Meisterschaften, die der FC Bayern in den vergangenen Jahren gewonnen hat, waren viele auch ein bisschen wackeliger. Dann sind die auf der Zielgerade erst dann an den Dortmundern vorbeigestolpert, weil die so rumgestümpert haben und so. Das war nicht so souverän. Ich muss es ja sagen, obwohl ich jetzt von Leverkusen weit weg bin, das ist ein Kunstwerk. Das ist einfach so.
Bist du so ein Fan, der ins Stadion geht und nicht so viel Fußballfernsehen guckt, Fernsehfußballer ist? Also, oder ziehst du dir auch einiges rein davon?
Also ich sage mal so, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ich meine, ich muss mir natürlich ein bisschen Zeit auch meiner Frau widmen, ich kann jetzt nicht über Fernsehen und eins
und nach finanziell ist das ja auch so eine Geschichte. Ich meine, man will ja keine 100 Abos haben. Dann
ja, aber das ist halt heute in der Infrastruktur halt leider...
Das heißt Champions League?
Ja, Champions League, Bundesliga sowieso, klar. Dann schon mal Premier League.
Gut. Also Spanische Liga natürlich auch, ab zu Italien.
Und von daher, ich gucke schon viel Fußball im Fernsehen und gehe halt, wenn ihr es schafft, zu jedem Spiel hier von mir.
Also ein ganz normaler Mensch, Lothar. Ja, absolut.
Also wir sind nicht die Einzigen. Ne? Nee,
ich muss halt ja immer erklären zu Hause auch mal, dass andere Leute genauso bekloppt sind. Ja, aber, aber wie gesagt, ich kann ja morgen nicht gucken. Wer kann gucken, Arsenal, Bayern?
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich war. Vielleicht mache ich das wirklich wahr und fahre nach Aachen und gucke mir mal ein Länderspiel der Frauen an.
Ja. Wie viel Uhr ist das?
Ich glaube um 8:30 oder so.
Ist das gleiche Uhrzeit wieder
Champions League? Ich glaube, das interessiert die nicht. Der Hinweis ist natürlich richtig. Ich muss ja mal nachwenden.
Ich weiß nicht,
es ist ja schon Aufwand, aber ich habe da auch mal Lust zu. Also das mal anzugucken aus der Nähe.
Ja, schönes Stadion.
Ich glaube, die Atmosphäre bestimmt auch mit
20.000.
Ich habe das vor dem Freitag gesehen, das Spiel gegen Österreich. Ich fand das guter Fußball. Mittlerweile spielen die jetzt auch nicht mehr. Früher fand ich das immer sehr schön, weil die sehr technisch gespielt haben und das war dann nicht so. Mittlerweile kommen die auch aus 50 Metern auf halbe Höhe angeflogen, das ist auch anders geworden. Und trotzdem war das guter Fußball. Das habe ich gerne, habe ich mir wirklich gerne angeguckt, war spannend.
Vor allem sind wiedergekommen nach dem
0-2. Sind haben vollkommen unberechtigt einen Elfmeter bekommen, so ist es halt.
Aber der Horst hat es mitgenommen, gell?
Ja, also finde ich
auch. Gut verwandelt, so, das muss man auch sagen. Die gute Frau, die
Julia Quinn,
haut die alle rein.
Das ist wirklich, da hat man das erwähnen muss überhaupt nicht, aber ich erwähne es trotzdem. Das ist wirklich würdiger, wertiger, vernünftiger Fußball, den man sich gut angucken kann.
Und gegen Island gibt es nichts geschenkt.
Nee, die sind wenn die Frauenmannschaft so ist wie die Herrenmannschaft, dann würde es, glaube ich, auch
ein bisschen... Es gibt nur 300.000 Isländer.
Dann sind die alle gleich.
Aber es gibt keinen, der nicht irgendwie einen Ball wirft, schießt und das auch noch richtig gut. Das ist unglaublich. Das ist für mich immer das größte Wunder, dass Island überall irgendwas kann. Ja.
Der äußere Einfluss auf der Insel ist gering.
Ja, zu wenig Ablenkung.
Ja, ab und zu mal ein Vulkan aus.
Ja, okay. Ja. Dann ist auch noch 2 Tage langweilig.
Jetzt habt ihr mich auch fast aus dem Konzept gebracht.
Wie kann das denn sein? Das ist ja noch nie passiert.
Ja, Fußball, also wie gesagt, die große Bühne, die kleine Bühne in Wuppertal, hast du die auch so ein bisschen im Blick?
Die kleine Bühne halte ich auch so ein bisschen im Blick, ja. Kann dem Uni ja wieder gratulieren, ne?
So sieht's aus. Da siehst du, TSV Union gewinnt wieder, kann wieder gewinnen. Im Duell gegen die Breitenburgischen.
Gegen die Breitenburgischen Bauern, ja.
Und Tim Dumann hat das trotzdem
zwei. Der hat zwei Tore gemacht, 2 Elfmeter, muss man dazu sagen. Eiskalt verwandelt. Ja. Aber aus dem Spiel raus hat er zum Glück nicht so viel machen können, weil ich habe jemanden drauf angesetzt und der hat den gut aus dem Spiel genommen.
Vorgesorgt.
Ja, genau, vorher. Wie im Hinspiel auch, der Philipp Rautenberg, der gestern das letzte Spiel für uns erstmal gemacht hat, weil er jetzt mit seiner Freundin 3 Monate nach Neuseeland fährt, das Leben so ein bisschen genießt.
Ist auch nicht einfach.
Aber ist auf jeden Fall erwähnenswert, also ihn zu erwähnen, weil er hat wirklich ein gutes Spiel gegen ihn gemacht und wir haben meiner Meinung nach auch verdient 3-2 gewonnen gegen Breitenburgischen.
Ihr seid wieder Dritter, weil Hellas 5-4 gegen...
In Mettmann gewonnen hat. Überraschendes Ergebnis. So. Ja. Im Moment sind wir wieder Dritter, aber wir haben auch noch 8 Spiele, glaube ich. Also insofern, da kann noch viel passieren.
Monsterliga. Ja. Aber der Sieger des Wochenendes aus Wuppertaler Sicht, Kronberg SC, also so langsam glaube ich ja doch, dass der Klassenerhalt zu schaffen sein sollte.
Also mit nicht
38 Punkten jetzt, das ist ja eigentlich nicht eine Zahl und dann noch.
Nee, nicht nur des Wochenendes, weil man muss dazu sagen, die Kronberger haben wirklich jetzt eine super Serie gemacht und genau. Und da muss man die Mannschaft und natürlich gleichzeitig den Trainer, der in der Winterpause da übernommen hatte, muss man auch loben. Also vor einigen Wochen, glaube ich, hätten wir nicht gedacht, dass das so läuft, aber das machen die richtig gut im Moment.
Gianno Verladi hat da übernommen, hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, aber da ist ja kein Wunder, wenn es nicht läuft. Genau. Muss man erstmal wieder ins Laufen bekommen. Hatte ich bei dem Nico Sonnenschein schon mal angefragt, ob wir halt eben auch mal zu uns zum Podcast kommen. Dann Nico, warten wir mal, erstmal ankommen und erstmal das Ganze anlaufen lassen, aber jetzt scheint es zu laufen. Und das wäre jetzt wirklich bitter gewesen, wenn die auch noch runtergegangen sind, aber mit 38 Punkten und 11. Platz, jetzt stehen ja auch schon einige drunter und so viel sollte da eigentlich jetzt nicht mehr passieren. Ja,
aber die haben auch eine 20er-Liga, also ja. Das heißt, die haben auch noch ein paar Spieler, also durch sind sie noch nicht, die sollten schon gucken, jetzt zum Beispiel am Donnerstag haben sie ein Heimspiel gegen Menrad, meine ich, dass sie da wieder gewinnen, wenn möglich, und wirklich die nächsten 3-4 Spiele, wenn sie da so punkten wie in den letzten Spielen, dann kann man sagen, sie haben es geschafft, aber im Moment ist es noch ein bisschen zu früh, finde ich.
Ihr müsst ja auch noch gegen die direkten Wettbewerber spielen, ne?
Unter anderem, die müssen auch am kommenden Wochenende noch in Remscheid zum Beispiel spielen. Und das ist auch ein schweres Spiel, genau, FC Remscheid. Mhm. Aber wichtig wäre jetzt wirklich am Donnerstag dein Heimspiel für sich zu entscheiden.
Dann kann man noch locker nach Remscheid mal fahren.
Genau.
Aber in der Bezirksliga, Germania spielfrei, die konnten nicht viel kaputt machen. Aber der TSV Ronsdorf, die hängen immer noch unten in der Geschichte drin. Und die wollte ja nur gar nicht in der Kreisliga A haben wahrscheinlich.
Also so wie es aussieht, wird die Kreisliga A nächste Saison sowieso sehr ausgeglichen. Und was uns jetzt noch fehlt, wäre jetzt so, wenn Ronsdorf da noch mit dazu käme. Im Moment geht's noch. Die haben noch einen kleinen Puffer, was die Punkteanzahl geht. Man muss auch dazu sagen, natürlich ein bisschen enttäuschend, dass sie jetzt verloren haben, aber die haben gegen Solingen-Wald gespielt. Die haben eine gute Mannschaft. Sowas kann passieren. Eher geht's für Ronsdorf darum, wirklich in den Duellen gegen die Mannschaften, die da unten sind, dass sie da ihre Punkte machen.
Und der FSV Vohwinkel, der etabliert sich so als stärkste Bezirksligamannschaft aus Wuppertal.
Stimmt, aber wenn wir schon mal dabei sind, der FSV Vohwinkel hat am Donnerstag auch in Jugoslawia ein Pokalspiel gehabt, ein Kreispokal-Halbfinale und hat 2-0 verloren und das war sehr überraschend, das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, aber sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen zu erwähnen. Also gleichzeitig müssen wir natürlich die Vohwinkler jubeln, weil sie loben, weil sie in der Liga wirklich so konstant ihre Punkte machen. Was halt nicht ganz so da reinpasst, ist halt diese Niederlage im Pokal am Donnerstag. Und da muss man aber auch gleichzeitig Jugoslawia Wuppertal loben,
ja,
als Kreisliga B-Ligist ja, ins Finale so, zu kommen.
Genau. Ne? Auch nicht so schlecht ist, ne?
Ja.
Tabellenführer ist deutlich, also was heißt deutlich, aber schon.
Geht nur der Sieger vom Kreispokal in Niederrhein-Pokal?
Also meine Info ist, dass die beiden Finalteilnehmer in Niederrhein-Pokal einziehen und im kleinen Finale, was dann wäre Vohwinkel gegen Stella Azzurra, übrigens auch Kreisliga B-Verein, dass da der Sieger dieses Spiels eventuell auch noch mit dazu kommt. Aber ich meine, Jugoslawia und SC Velbert, die beiden sind halt ins Finale gekommen, die sind damit für den Niederrhein-Pokal.
Ja, Jugoslawia gegen Rot-Weiß Essen.
Ja, auf dem Ophoff.
Ja,
auf dem Ophoff.
Dann bin ich dabei, ja. Da komme ich mit. Ja, dann hätten wir noch eine Geschichte, die ist dann auch wieder in die Kategorie nicht so günstig. A-Jugend vom Wuppertal SV in einem Spiel, ja, gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, 3-8 verloren gegen Paderborn.
Paderborn, ja.
Ja, Zweitligist. Ja. Und dann sieht es jetzt doch sehr, sehr bitter aus. Gell?
Aber ja, ich glaube, der Abstieg wird da leider nicht zu vermeiden sein. Also vor allem dann natürlich die Höhe dieses
Spiels.
Ja. Also das deutet dann darauf hin, dass es wahrscheinlich wieder in die Niederrhein-Liga runtergeht für die U19. Aber gleichzeitig die U17 des WSV, die sind auf dem Sprung in die Bundesliga. Also auf der einen Seite natürlich Enttäuschung, aber auf der anderen Seite.
Na, man muss immer gucken, wer in der Bundesliga, also in der A-Jugend-Bundesliga noch so alles mitspielt.
Ja,
also
natürlich.
Da ist man schon, also das ist der STFR, ist jetzt letzter da mit 7 Punkten. Der WSV hat 16 Punkte. Ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da geht ja gar nichts. Aber es sind eben drumherum andere Vereine, die sehr wahrscheinlich andere Möglichkeiten haben, die einen anderen Magnetismus erzeugen im Umfeld und so. Dann ist das leider so. Ich finde, zählt jedes Jahr. Jedes Jahr, dass die jungen Leute da in so einer Bundesliga spielen können, sich mit den besten Nachwuchskräften der Region, des Westens messen, hilft, muss man einfach mal sagen. Deswegen muss das Ziel sein, dass man wieder in die Bundesliga kommt, um das eben einfach dieses Jahr zu haben. Das finde ich, also insofern hat sich der WSV, finde ich, ja gar nicht so schlecht geschlagen.
Ja, und für alle, die in Wuppertal die Idee haben, Leistungssport, Leistungsfußball zu sponsern, ist ja die Jugend des WSV dann vielleicht, wenn sie schon nicht beim den Senioren einsteigen wollen, aber da wäre ein Feld, wo man wirklich gute Dinge tun kann. Denn die Jungs hier in Wuppertal, die ambitioniert Fußball spielen, also wirklich Leistungsfußball spielen wollen, die brauchen ja eine Anlaufstelle. Also da wäre die Möglichkeit, dass man da einsteigt, weil über Jahre hinweg leistet der WSV da super Arbeit und das ist ja auch zum großen Teil Friedhelm Runge zu verdanken, der natürlich, das Geld von Friedhelm Runge fließt ja auch in diesen Bereich und Friedhelm Runge ist 85 geworden. Jörg, wie ist so deine, die Einstellung der Fans, gerade jetzt auch in der Nordkurve, ist ja nicht immer so Friedhelm Runge freundlich. Wie ist so über die Jahre dein Bild vielleicht noch zum Abschluss? Wie siehst du seine Persönlichkeit, seine Arbeit für den WSV, seine Tätigkeit und seine Person?
Also ich kann nur sagen, man muss vielen, vielen tausend Dank sagen, sonst wären wir heute nicht hier zusammensitzen und würden über das Spiel sprechen, was wir am Samstag gemacht haben. Die Zeiten wären dann schon lange vorbei. Man, wie gesagt, kann ihm nur danken dafür und ich bin aber auch der Überzeugung, dass das richtig ist, dass er sagt, ich ziehe das jetzt mal zurück, weil ich sehen will, ob der Verein selber das schafft, sich mal auf eigenen Füßen zu stellen. Und ich hatte so auch den Eindruck, dass man immer wieder gerechnet und denkt so, ja, der Herr Runge, der wird das jetzt auch weitermachen und wenn wir jetzt gute Spiele abliefern, dann bleibt er auch dabei und so weiter. Und die Arbeit im Vorstand und im Verband dann da, die ganze Geschichte, das hat so ein bisschen schleifen lassen. Jetzt hat man über die Medien versucht, Vorstandsleute noch zu werben, was wohl auch gut geklappt hat. Jetzt haben sie einen neuen Marketingleiter verpflichtet, der mir einen sehr guten Eindruck gemacht hat im Interview, was ich von ihm gehört habe. Und wie gesagt, Friedhelm Runge muss man tausend Dank sagen. Und ich finde, wie gesagt, es ist richtig, dass er sich jetzt mal zurückzieht und der Verein sich wirklich aus eigenen Kräften mal auf eigene Beine stellt und sich wirklich mal anstrengt, da auch wirklich mal, ich sag mal, wie sagt man so schön im Bergischen, Fleisch an den Knochen kriegt, dass die ganze Geschichte nicht nur von einem abhängig ist, weil das ja auch dann eine ziemlich waghalsige Nummer ist für einen Verein, ne? Und was wir gerade angesprochen haben mit der Jugendarbeit und so weiter, bin ich der Meinung, kann der WSV von zehren, kann junge Spieler mit hochziehen dabei und das haben die anderen Vereine auch nicht so in dem Maße, wie der WSV das hat. Das heißt, wir haben auch Nachwuchsprobleme. Eigentlich brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben tolle Spieler in den Jugendmannschaften und von daher haben wir da auch Kapital, was man auch nutzen sollte. Und jetzt sind ja schon 2 oder 3 A-Jugendspieler jetzt auch hochgezogen worden, mit reingenommen in die Mannschaft. Und von daher sehe ich das auch, wo wir eben drüber gesprochen haben, neue Spieler zu verpflichten. Warum muss man immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Dann soll man versuchen, auch da die jungen Spieler mit ranzuholen und mit in die Pflicht zu nehmen und dann die Geschichte dann damit aufzustocken und um zu gucken, wie es dann weitergeht, damit man auch im finanziellen Rahmen bleiben kann und halten kann. Von daher, ich bin da guter Dinge. Ich sehe den WSV gut aufgestellt. Will hoffen, dass wir weiter so spielen, wie wir jetzt am Samstag gespielt haben, den zweiten Platz da sicher nach Hause fahren. Und das ist für mich, genauso wie der Lothar sagt, ein Statement zu sagen, in der Regionalliga einen zweiten Platz zu machen, das ist schon mal eine Hausnummer. Das macht nicht jeder Verein, wie man in der Tabelle sehen kann. Ne?
Ja, und das Schöne, am Samstag ein Heimspiel gegen Gütersloh.
Genau.
Bei hoffentlich schönem Wetter. Du bist
Catering aufpassen, Samstag scheint die Sonne.
Und dich sehen wir in der Nordkurve.
Ja.
Hinterm Tor bei den Fans.
Genau.
Haben wir sonst noch was vergessen, was man diese Woche ein bisschen Fußball, ein bisschen Champions League...
Ja, Gladbach hat gewonnen in Wolfsburg. Das sollte
man sagen, jetzt geht es aber ab. Jetzt geht es ganz zum Schluss, ganz zum Schluss.
Nicht ganz unwichtig. Ja. Also schon wichtig, finde ich. Ja. Weil,
nach dem 1:0 habe ich schon mal durchgerechnet, wie... ja. Da war er plötzlich hängend im Schacht.
Gell? Ja, aber kommt sich gut aus der Affäre gezogen.
Und der FC ist im Tod von der Schippe gesprungen.
Oh, der FC war wirklich spektakulär.
Das war hart,
vor kurzem war knapp. Dann nach den beiden Toren,
und jetzt gewinnen wir
in München.
In München ist ja kein Problem. Göteborg.
Ja, wir werden sehen und wir hören uns dann wieder am nächsten Montag. In alter Frische, wie man so schön sagt, mit einem deutschen Meister bei Herrlicher Kunst.
Können wir davon ausgehen.
Können wir als Blümchen.
Ja, dann, kann man schon mal sagen.
Den Blumenstrauß dann überreichen.
Sind wir mal nicht so.
Jörg, vielen Dank.
Gerne.
Super. Das hat mal Spaß gemacht. Mal einer, der einen ganz anderen Blickwinkel auf den Fußball hat, aber manchmal sind wir gar nicht so weit davon entfernt.
Nee,
die
warum?
Fans und die Journalisten, das ist ja auch wieder tröstlich. Bis dann.
Tschö.
Ciao. Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.